Zurück bei Antenne Traumstadt, Geschichten aus der Gruft, Folge 2. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo Björn, grüß dich. Geht's dir gut?
Ja,
oh, das
soweit.
Mag's ja. Stimmt. Entschuldigung, ich habe ganz vergessen. Geht's dir gut? Nee, alles gut, ne? Soll man nicht sagen, oder? Weil nie alles gut ist.
Ich sage immer, das Leben ist ein Auf und Ab, oder aber wie immer gut schlecht.
Das Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. Da gab es immer einen schönen, ich glaube, französischen Film war es.
Das Leben ist nicht nur eine Gruft.
Wir arbeiten dran.
Ja, Geschichte aus der Gruft, zweite Folge hier, ne? Beziehungsweise in dem Fall geht es um Staffel 2, Folge 3. Wir hatten ja gesagt, wir picken uns immer so ein paar Folgen raus, die uns gefallen und machen hier nichts mit Chronologie und so und sind hier querbeet dabei. In unserer ersten Folge war es Folge 2 und jetzt sind wir in der zweiten Staffel und bearbeiten Folge 3 mit dem Titel Spielerehre Cutting Cards.
Ich musste erst an diesen Brad Pitt Horrorfilm denken, der wie eine Schlaftablette wirkt. Aber ich glaube, der hieß Cutting Glass, oder?
Interview mit einem Vampir?
Nee, der auch. Ich glaube, der hieß hier Todesparty 4 oder irgendwie sowas.
Todesparty 2, ja, du hast recht, ja. Todesparty 2. Ja. Genau, Cutting Glass.
Cutting Glass, genau, Class.
Genau,
nicht
ja.
Glass, ja. Cutting
ja,
Glass.
Zerschnittene ja. Klasse.
Ja, so ungefähr. Ja, aber das ist es nicht.
Nee, das ist es nicht. Also das hier ist auf jeden Fall sehr viel kurzweiliger und auch sehr viel blutiger, wobei Todesparty 2, der hat so den einen oder anderen, ja, pff, egal, lass uns nicht über diesen Müll reden. Wir hatten ihn damals in der Gazette, ne?
Ja, genau.
Regie, ja, da bist du hier, sag mal was.
Walter Hill hatten wir ja auch schon, weil es einer der Showrunner ist, der aber auch hier eben Regie geführt hat, in der ersten Folge schon mal erwähnt und ja, hat bei einigen Tales from the Crypt-Folgen Regie geführt. Ja, ich weiß nicht, für die vielleicht die erste Folge nicht gesehen haben und den Walter Hill vielleicht auf dem ersten Moment jetzt nichts sagt, der Mann ist verantwortlich für so Filme wie The Warriors, Streets of Fire, nur 48 Stunden, Die letzten Amerikaner, Red Heat oder auch als Produzent und maßgeblich am Drehbuch war er auch beteiligt, zum Beispiel bei Alien oder Sam Peckinpah's Getaway. Also eine richtig, richtig große Nummer in Hollywood.
Genau, das ist ja auch das Schöne an Geschichten aus der Gruft. Wir haben es hier nicht nur mit großen Produzenten zu tun wie Richard Donner, sondern auch mit richtig guten Regisseuren, die hier immer wieder Folgen inszenieren und dann auch Schauspielern, die auch immer wieder irgendwie bekannt sind und ja, aus sämtlichen, also ob das A-Schauspieler sind oder B-Schauspieler, bei Geschichten aus der Gruft gibt sich jeder die Hand.
Ja, und dass hier Hochkaräter mit am Werk sind, sieht man auch bei der Musik, die kommt hier in dem Fall von James Horner, der Mann, der unter anderem Aliens, Braveheart, Titanic, später dann leider auch Avatar oder Apollo 13 die Musik komponiert hat. Also ebenfalls jemand, der ja auch ein sehr, sehr großer im Komponisten-Business ist.
Ja, und den hat man hier schon groß dabei bei Wolfen.
Ah ja, stimmt.
Da haben wir schon über James Horner gesprochen und da hat er ja auch, weil James Horner hat ja auch den Star Trek 3 Soundtrack, also vom dritten Kinofilm auf der Suche nach Mr. Spock komponiert und da hat er doch irgendwie so Klänge von Wolfen tauchen da schon auf. Irgendwie,
das
da
gab es
irgendwie so eine
stimmt.
Verbindung.
Hm? Ja, ja, genau. Das Thema
ja, der ist super, super. James Horner ist immer toll, den hört man sehr heraus. Ja, Platz 3 der großen Komponisten von Hollywood, ne?
Ja.
Also behaupte ich jetzt mal, also Goldsmith, ja, Williams, Horner.
Hm. Was ist denn hier mit, wie heißt der Deutsche nochmal?
Ja, gut, ja, ich weiß, Hans Zimmer.
Hans Zimmer.
Ich sag mal so, der 80er.
Ich mag den ja nicht. Nee, der 80er, okay.
Ja.
Ja.
Hans Zimmer ist speziell, also es gibt Soundtracks, wo ich denke so, oh Gott, nee, bitte nicht, kopier dich nicht schon wieder zum 100. Mal. Und manche Soundtracks, die ich richtig geil finde, wie zum Beispiel den von Hannibal, also eigentlich besser als der gesamte Film, kommt immer drauf an. Und auch bei Batman hat er doch, also hier bei Nolan.
Ach ja, okay.
Nolan, ja.
Ja.
Naja, egal, der ist nicht dabei, der Mann hier.
Ja, weil so bei meiner kleinen Filmblase wird er so abgefeiert und ja, genau, er ist nicht dabei.
Ich weiß, ja, und er geht ja auch auf Touren und so, also er lässt sich schon auch als Komponist feiern.
Ja, wieso nicht? Soll er ruhig.
Ja, nee, klar. Also, nee, ich würde mir sogar häufiger mal Konzerte zu Filmen angucken, wenn die aufgeführt würden, aber wenn das dann passiert, dann sind das so Filme, die mich null interessieren. Also, Herr der Ringe-Symphonie.
Ja, stimmt.
So ne, also nichts Stunden gegen Herr der Ringe. Und auch nichts gegen die Scores, aber pff, nee.
Egal, wir schweifen ab.
Genau, Blut an den Lippen zum Beispiel. Hier in der Philharmonie oder irgendwie so. Da wäre ich direkt dabei. Oder Suspiria oder irgendwie sowas. Das ist alles keine Frage. Warum macht man sowas nicht?
Da, oder Open-Air-Kino irgendwie so. Cannibal Holocaust.
Toll, ja.
So bei 35 Grad abends.
Und am Rheinufer.
Mit so Hähnchensticks.
Ja, da hat man die Leichen nachher automatisch irgendwie.
Ach ja. Sollen wir direkt auf die Schauspieler eingehen? Sollen wir im Laufe der spärlichen Handlung auf die Schauspieler eingehen? Wollen wir überhaupt noch was sagen?
Lass uns doch einfach kurz auf die beiden Herren hier eingehen, weil es sind ja eigentlich nur zwei. Genau. Ich hatte ja eben schon, ich hatte ihn da noch nicht angekündigt. Lance Henriksen. Nee,
hat sie noch nicht. Lance Henriksen spielt hier den Reno Kravitz. Ist bekannt auch aus Aliens. Da spielt er den Bishop, unseren Androiden. Terminator hat er mitgemacht. Ja, Pumpkinhead fällt er mir noch spontan ein. Das Tausendsasser. Au, Near Dark. Hätte ich fast vergessen.
Near Dark. Ja, und er taucht halt auch immer wieder in so B-Produktionen auf, die so Direct-to-Video.
Wie hieß nochmal diese bekannte Serie, wo er mitgemacht hat, wo er die Hauptrolle gespielt hat? So ein X-Files.
Millennium. Das ist so eine Art Spin-off, genau, von X-Files, genau. Ja. Er ist total eindringlich. Wenn ich den sehe, dann weiß ich, okay, der Film, den ich jetzt sehe, der kann total scheiße sein und mich langweilen, aber Lance Henriksen hat einfach sein eindringliches Gesicht dabei. Das kann schon so einen Film ein bisschen retten.
Ja, das stimmt. Sein Gegenpart ist hier Kevin Tai, der spielt eher in der Folge den Sam Forney. Tai, ja, es ist so vom Gesicht her, war er mir bekannt, aber ich konnte nirgendwo zuordnen. Und er hat jetzt auch nicht wirklich in großen Rollen, die man hier erwähnen muss, mitgespielt. Er hat wohl relativ lange in der Serie Emergency von 72 bis 79 einen Part gehabt. Aber ja.
Sonst ich dachte auch, den müsstest du doch kennen. Das ist so ein Typ, der sieht aus, als würde er im Film so einen asozialen Republikaner-Typen spielen oder einen Sheriff oder irgendwas. So ein richtig ekelhaftes Monster. So ein Ausdruck hat der. Ne? Deshalb dachte ich mir, okay, guck mal in der IMDb nach. Aber ich habe tatsächlich nichts gefunden, wo ich jetzt direkt hätte sagen können, ah ja, er ist es. Aber vielleicht ist er wirklich eher so ein Serientyp und tauchte dann in irgendeiner Folge von Better Call Saul oder so auf.
Wer weiß. Na, vielleicht noch kurz zum Kameramann. Del Roof hat hier die Kamera bedient, ist verantwortlich gewesen für Filme wie Stand By Me, die King-Verfilmung von Rob Reiner oder auch Breakfast Club. Ansonsten gibt es eigentlich so zu den Eckdaten auch nichts Sinnvolles mehr hier zu sagen, denke ich.
Dann würde ich sagen, schalten wir doch in das Intro, was wie immer mit unserem Cryptkeeper anfängt, der Gastgeber der Serie. Und der zeigt sich hier wieder in seiner typischen Form, gibt quasi so eine Art Intro zu dem ab, was jetzt hier gleich kommt. Er spielt hier Karten und erzählt, dass er nach einer durchsumpften Nacht in seiner feuchtkalten Gruft es gerne macht wie der Marquis de Sade, sich nämlich beim Kartenspielen hin und wieder mit einer, was hat er gesagt, mit einem
mit dem einen oder anderen Stich entspannt.
Entspannt, also, ja, ja.
Doppeldeutigkeit. Genau, ja. Ne? Stich ist ja ein Begriff beim Kartenspiel. Ich bin nicht der große Kartenspieler, muss ich sagen. Ich immer wenn ich Tales from the Crypt schaue, versuche ich diesen Vorspann irgendwie nicht zu mögen, weil das oft auch gerade in der deutschen Synchro, aber auch in der englischen ist es nicht besser, so ein Humor hat, der eigentlich gar nicht meiner ist. Ja. Aber irgendwie, ich muss doch immer schmunzeln.
Also im Gegensatz zu dem, was meistens in den Folgen dann passiert, ist das tatsächlich nicht unbedingt das Beste. Aber der Cryptkeeper an sich ist halt einfach auch schon so ein Charakter, den man auch als solchen wahrnimmt irgendwie. Das ist einfach so eine Figur und die hat sich jetzt irgendwann mal durchgesetzt als der Geschichtenerzähler. Und er ist ja auch ähnlich wie der, den wir dann ja später auch, also beziehungsweise früher oder später, je nachdem wie man es betrachtet, weil das Ganze basiert ja auf Comics, also schon früher, haben wir dann ja in Creepshow auch sowas Ähnliches, ne? So ein Cryptkeeper.
Ja, stimmt.
Naja, gut.
Hier geht's los. Hier sieht man, wie eben schon erwähnter Reno Kravitz, also Lance Henriksen, mit seinem roten Cadillac auf dem Parkplatz eines Casinos vorfährt. Das ist schon relativ stimmungsvoll. Wir haben so Neonlichter, die spiegeln sich auf den nassen, dunklen Straßen. Das ist also abends. Und ja, das Casino macht erstmal von außen auch jetzt kein Spelunken-Eindruck, hatte ich so das Gefühl. Also nichts kein Riesencasino, wie sie in Vegas an jeder Ecke stehen, aber jetzt auch nicht irgendwie so ein, ja, auch keine Spielunke. Naja, und das sieht man dann auch, ne? Wenn man dann reingeht, die Kamera folgt ihm dann. Man sieht erstmal, aber vorher sieht man seine schönen Cowboy-Stiefel. Die werden nämlich nochmal per Close-Up eingefangen.
Also ich fahre hier auch direkt drin, denn dieses Neonlicht, also wir haben ja sehr viel Rot und so Blautöne. Und wenn er aus seiner Karre aussteigt und man ihn dann sieht, er hat ja auch so einen Schnäuzer, also er ist im Grunde so wie so eine Art Neo-Cowboy. Und dann taucht er oder steigt in diesem Art Neo-Noir-Rahmen aus. Und ich war direkt bei Reven.
Ja.
In diesem, wir machen jetzt mal auf 80er. Ja, wir befinden uns ja auch in den 80ern tatsächlich.
Mich hat ein wenig an Dennis Hopper in Red Rock West erinnert.
Oh ja, ja. Ja, ja, stimmt.
Auch so ein kleiner Gnom.
Das passt tatsächlich auch sehr gut.
Naja, die Cowboy-Stiefeln glänzen ganz wunderbar im Neonlicht. Er zündet sich erstmal eine Zigarette an. Es geht immer so ein bisschen hin und her, deswegen war ich eben schon im Casino eigentlich drin, wo man dieses rege Spieltreiben an den einzelnen Tischen sieht, weil es wird zu Beginn immer so ein bisschen hin und her geschnitten zwischen drinnen und draußen. Das ist ja ganz, ganz, ganz gut gemacht, wie ich finde.
Ja, wie eben schon gesagt, er hat halt diesen Schnäuzer, er hat auch einen Cowboy-Hut. Also ich finde das, also nachher wird das ja mal thematisiert, dass sie sich über ihn lustig machen. Ne? Ich kann das gar nicht verstehen, weil er ist wirklich stilvoll gekleidet. Also mir gefällt das gut so. Und vor allem Lance Henriksen steht das wirklich Bombe.
Ja, und der scheint das ja auch mit Stolz zu tragen.
Ja, total.
Also, strahlt eine Menge Selbstvertrauen aus. Also, aber so, also sympathisch fand ich, kommt er aber erstmal nicht rüber auf den ersten
Blick. Nein. Ne? Also sympathisch ist hier keiner, ne?
Nee, gar keiner, gar keiner. Naja.
Ja, das Wiedersehen mit Sam Forney. Im Casino wird Reno von einer Bardame wiedererkannt. Sie spricht ihn an und sagt, dass er schon lange nicht mehr hier gewesen sei. Und er antwortet, dass er ein Jahr in Vegas gewesen sei und fragt jetzt, ob man immer noch ohne Limit im Hinterzimmer spiele und dort jemand sei. Ja, und sie sagt ihm jetzt, dass nur Mr. Forney im Hinterzimmer ist.
Genau. Ja, Reno muss man vorne nicht mehr vorstellen. Man merkt sofort, dass die beiden sich offensichtlich kennen. Ja. Mhm. Aber erstmal, bevor er überhaupt irgendwie weitergeht, bekommt er in der Bar einen Drink aufs Haus. Ja. Begibt sich eben dahin. Der Barkeeper erwähnt, dass er doch irgendwie $50,000 von einem südamerikanischen Diktator gewonnen habe. Ja. Und Reno antwortet in so einer arroganten Art und Weise, so ja, das stimmt, mit nur einem Blatt, also ohne neue Karten zu ziehen. Also er scheint so ein richtig guter Kartenspieler also zu sein.
Ja, und dann steuert Reno schon auf Forney zu, der sitzt hier am Ende des Raums ihm gegenüber und die Spannung ist auf jeden Fall direkt greifbar. Also die kennen sich, aber die mögen sich nicht.
Ja, genau.
Und wenn man dann auch Sam sieht, also Kevin Teig, dann kann ich mir auch gut vorstellen, warum er auch ihn hasst, weil er vom Typ her so ein ganz anderer Typ ist. Er könnte niemals so cool sein wie Reno.
So Typ Banker eher, ne?
Ja, irgendwie so ein Typ Banker oder was ich eben schon sagte, so ein Cop, so ein verfressener Cop, der irgendwie so in seinem Republikanernest sitzt und Leute verurteilt.
Genau. Was ich auch nie verstanden habe, was ja Sam hier macht, ist, er sitzt allein am Tisch und legt so selber sich Karten. Also das sieht man auch immer wieder bei so Klischees-Omas beim Traumschiff hier. Ja, das ist halt,
ja, oder ich sehe das schon mal bei meinem Mann, wenn er das macht, virtuell.
Das ist doch total, bescheiße dich doch selbst. Das ist doch
ich verstehe es auch nicht. Und ich meine, wir hätten es ja auch mal irgendwann in irgendeiner Folge gehabt, wo wir uns das auch gefragt haben. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da ging es auch um irgendein Kartenlegen, ne? So diese Passage oder wie man das nennt. Passion?
Ich weiß es nicht.
Also Karten sind mir genauso fremd wie dir vermutlich.
Ja, aber gut. Es kommt auf jeden Fall ein Dialog auf. Und Reno sagt, früher habe ich hier regelmäßig gespielt mit Gibbons, Norris und den Jungs oder irgendwie so eine alte Truppe. Und Sam Forney antwortet, die kommen schon lange nicht mehr her. Die habe ich alle weggeputzt. Also da brodelt direkt so eine Rivalität zwischen den beiden auf. Die Kamera fängt das auch wirklich gut ein. So eine ganz, ganz, ja, sind so ganz angespannt von ihrer Körperhaltung her und tauschen ja doch recht intensive Blicke aus.
Und er schaut ja auch auf ihn herab, ne, weil Forney da ja sitzt. Ja.
Genau, Sam sitzt ja, ne, und unser Lance Henriksen, der steht ja, genau. Jetzt kommt das, ja. Ne, glaube ich, ne?
Ja, ja, das, genau. Jetzt erklärt ihm Sam hier, dass alle über ihn lachen würden, also über Reno, weil er hier rumlaufen würde wie ein Cowboy und wie er sich geben würde. Und Reno antwortet nur, er sei der Beste und das wüsste jeder. Ja. Er ist sichtlich wütend jetzt, aber er kann das auf jeden Fall gut noch zurückhalten. Er hat sich soweit unter Kontrolle.
Ja, aber er brodelt. Und er will spielen. Er will nämlich jetzt darum spielen, wer endgültig diese Stadt verlässt. Also es kann nur einen geben quasi, wie bei Highlander. Das ist dieses Männerding, glaube ich dann, ne? Dass man so immer auch der Beste sein will. Spielen ist immer für beide eine richtig gute Lösung und man beginnt dann mit einem Würfelspiel. Das kannte ich sogar noch irgendwie früher, als ich meinen Vater manchmal so zum Frühshoppen begleiten durfte. Ne? Dann haben die auch da so Kniffel gespielt.
Ja.
Ja, aber beide sind gut. Ne? Beide werfen irgendwie so einen Sechserpasch. Sam sagt, dass er so richtig scharf werde. Und also die duellieren sich. Also es ist wie ein Duell. Ne? Und dieses Duell eskaliert dann, denn Reno springt auf. Also es ist dann so, dass quasi das Ergebnis des Würfelspiels ist eigentlich, dass beide gewonnen haben, weil beide eben so einen Sechserpasch geworfen haben. Und Reno springt auf und sagt, dass er wirklich ein richtiges Duell will, nämlich russisches Roulette.
Ja, Sam hat nämlich einen 44er Revolver im Handschuhfach seines Wagens und man beschließt jetzt hier rauszugehen und eben russisches Roulette zu spielen. Und jetzt geht's wieder hier auf so einen pink-blauen, neonlichtdurchfluteten Parkplatz. Also es sieht wirklich schön aus. Und ja, tatsächlich, also Red Rock West geht mir jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Das ist wirklich weiterhin so eine Stimmung. Das könnte da wirklich so parallel passieren. Und ja, Reno lächelt höhnisch, während Sam anbietet, dass er gerne anfangen kann. Reno ist das Recht, solange er die Trommel drehen darf, was er dann auch tut. Sam hält sich den Revolver an den Kopf und drückt ab. Dabei zuckt er zusammen, aber es ist keine Kugel in der Kammer und Sam lacht.
Ist richtig gut inszeniert, fand ich.
Immer. Ich finde das auch immer total spannend. Also in den meisten Filmen finde ich das einfach immer spannend.
Ja, Sam lacht. Jetzt ist Reno dran und Reno hält den Revolver an den Kopf und meckert dann auch, dass Sam ihn irgendwie ablenkt, der nur meint, dass er nicht denken soll, sondern nur abdrücken. Ich meine, ist ja auch nichts anderes, ne? Ist ja ein reines Glücksspiel, was sie hier machen und das macht Reno dann auch. Er drückt ab, aber abermals ist keine Kugel in der Kammer und er sagt, das Denken ist der Spaß dabei und fabuliert dann irgendwie so wahnhaft weiter, wie er das warme Metall an der Haut gespürt hat, in wie es wohl sein wird, wenn einem das Hören seitlich aus dem Kopf geschossen wird. Was danach wohl kommt? Also, der hat wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun, muss man sagen. Ja, Sam ist wieder an der Reihe, hält sich ebenfalls wieder den Revolver an den Kopf und drückt relativ zügig ab, aber abermals hört man nur das Klicken der leeren Patronenkammer. Jetzt haben sie schon dreimal abgedrückt, also die Chancen werden geringer.
Genau, und jetzt ist Reno wieder dran. Die Chancen liegen jetzt bei 2-1. Er hält sich die Waffe an den Kopf und brüllt, ich schaffe das, ich schaffe das. Dann drückt er ab und er schafft es. Wieder ist keine Kugel in der Kammer. Jetzt sind nur noch 2 Kammern übrig. Ein 50-50 Risiko. Sam hält sich die Pistole an die Schläfe, doch plötzlich fährt ein Cadillac vor. Der Fahrer denkt, dass Reno für das Casino arbeitet und für das Parken der Autos zuständig sei, aber Reno antwortet aggressiv, park die Karre selber, Arschloch. Ist doch schön, dass genau in diesem Moment das passiert.
Ja, das ist so geil, weil er so mega abgeht, wie so ein Kampfterrier eigentlich.
Ja, bevor es hier endgültig eskaliert, kommt dann Sam dazwischen und richtet die Waffe auf den Autofahrer und sagt, verpiss dich. Und der flüchtet im Eiltempo.
Reno sagt jetzt zu Sam, dass er dran sei, sei denn er will aufgeben. Also er stichelt dann auch direkt, ne? Und aufgeben, das Wort kennt, glaube ich, Sam nicht und richtet die Waffe wieder auf seinen Kopf. Und jetzt sieht man, der hat sichtlich Angst, atmet schwer, ne? Und drückt aber dann ab. Und abermals ist keine Kugel in der Kammer. Also 50-50 Chance, er hat überlebt und Sam lacht irgendwie richtig hysterisch jetzt.
Genau. Das Spiel ist unentschieden und Sam verspottet Reno. Dieser wird zunehmend aggressiver und nimmt die Waffe und hält sie sich an den Kopf. Es soll ihm keiner nachsagen, dass Reno nicht den Mut hatte, es zu tun. Er feuert die letzte Kugel aus dem Revolver ab, aber nichts passiert. Es ist ein Blindgänger. Also man hört, das klingt auch anders, ne?
Ja, haben sie gut gemacht, ne?
Ja. Ja, Reno unterstellt Sam, dass er genau gewusst habe, dass die Kugel nicht mehr funktioniere. Und ja, Sam erinnert ihn, dass er die Kammer gefüllt hat. Er hat es ja selber gemacht, von daher. Sam schlägt jetzt vor, dass man sich doch besser in dem messe, was man am besten kann, also Karten spielen. Und jetzt geht's hier zum Hackpoker. Ist das das, wo man die Karten so auf den Tisch knallt? Oder ist das jetzt
Das Hackpoker, das bezieht sich jetzt in dem Fall auf die Konsequenzen.
Okay, ich dachte, es gäbe das wirklich und als nicht. Spiel und man geht hier quasi einen Schritt weiter und
Nee, ich kenne auch die Symbolik nur Uno als hinaus. Kartenspiel. Uno und Mau Mau, mehr kenne ich nicht.
Ja, Mau Mau kenne ich tatsächlich auch von meinem Vater. Ne? So was haben wir da früher auch mal gemacht. Ja. Und so Würfelspiele, ja, das war eher sowas, was ich mit meiner Oma dann gemacht habe. Ne?
Ja. Wir haben hier einen Szenenwechsel. Die beiden sitzen nun in einem dunklen Raum an einem Pokertisch. Sehr schön, sehr stilvoll ausgeleuchtet. Und der Groupier mischt die Karten, während hinter Sam und Reno so Männer in weißen Kitteln stehen. Das sind irgendwie so Ärzte oder sowas. Also
ja.
Das Spiel beginnt, sie fangen sofort an irgendwie zu bluffen. Also die haben irgendwie ihre Karten auf der Hand. Das ist eben beim Poker dann, man legt neue, zieht neue Karten, legt ab und aber irgendwann muss man eben auch irgendwie so die Karten zeigen. Und Sam hat zwei Pärchen, Reno hat drei Damen und gewinnt. Und wieso Hackpoker? Weil direkt greift Reno unter den Tisch und zieht so ein Metzgerbeil, also so ein Fleischbeil hervor und fragt Reno, welchen Finger abgehackt werden soll. Beziehungsweise fragt Sam, Reno hat ja gewonnen. Ne? Und dieser entscheidet sich dann für den, ja, relativ zögerlich. Ich meine, das ist ja hier irgendwie Pound of Flesh bei 7, muss sich ja einer ja auch entscheiden, man sieht es noch nicht. Aber was also, ja, ich würde jetzt auch erstmal den kleinen Finger abhacken.
Klar, und, den braucht man ja nicht. Also, genau. Am ehesten kann man darauf verzichten, so.
Und er hackt sich den kleinen Finger ab und brüllt natürlich wie am Spieß und die zweite Runde beginnt.
Genau. Reno verspottet Sam jetzt und er sagt mit einem Blick auf den Coupé, dass Sam, so wie der Coupé, die Karten nie wieder mischen kann.
Das ist auch fies.
Und Reno soll das Maul halten und die Karten austeilen. Nachdem beide wieder neue Karten gezogen haben, legen sie ihr Blatt auf den Tisch. Reno hat drei Asse und ein Pärchen. Er gewinnt erneut. Ja, ein bisschen erinnert das Ganze natürlich auch an so Filme wie Saw. Also, dass der Jigsaw jetzt meinetwegen diese beiden Leute ankettet und dazu zwingt, dass sie dieses Spiel in dieser Form miteinander spielen müssen.
Das ja, ist anders irgendwie so beim Saw erinnert an Tales from the Crypt, weil das war ja vorher.
Klar.
Aber ja, das hat schon Torture-Porn-Züge hier tatsächlich. Ne? Also, Sam verliert den Ringfinger und die dritte Runde beginnt und Reno überlegt, Sams Finger in Alkohol einzulegen, als Souvenir zu behalten. Also es wird nicht netter und dann könnte er nämlich diesen Finger all seinen Freunden zeigen.
Das wäre schon ein schönes Stück.
Ja, es ist nicht schön, so auf dem Kaminsims einen Finger zu haben. Sam, der ist tatsächlich auch jetzt schon sichtlich gezeichnet. Ich meine, der wird einiges an Blut verloren haben, der wird ohne Ende Schmerzen haben. Klar, das Adrenalin wird dann ein bisschen was wegmachen oder wettmachen, aber der sitzt da und schwitzt ziemlich. Die Karten werden aber jetzt neu ausgeteilt und beide ziehen wieder neue Karten und legen ihr Blatt auf den Tisch. Doch diesmal hat eben Sam die besseren Karten. Und Reno macht ihm jetzt den Vorschlag, einen Finger wiederzugeben. Der Arzt könnte ihn ja wieder annähen. Also er fängt direkt an zu falschen, weil er natürlich überhaupt gar keinen Bock hat, jetzt irgendwie sich was abzuhacken. Aber Sam, der denkt ja gar nicht daran. Ich meine, das ist ja hier Auge um Auge, Zahn um Zahn und nimmt dann irgendwie mit den Worten, jetzt habe ich eine Erfolgssträhne, eben das eben erwähnte Metzgerbeil in die Hand. Und Reno verliert nun ziemlich schmerzvoll den Zeigefinger. Das ist auch alles durchaus explizit dargestellt, muss man sagen.
Ja, total. Das ist sehr schön. Das sind so diese typischen 80er Jahre, ich schlag dir mal schnell den Finger ab, Hände, ne? Und dadurch, dass das so schnell geschnitten ist, wirkt das ganz gut. So,
ja,
das,
absolut.
Das ist, und es ist halt auch weiterhin irgendwie auch weiter vom Charakter her sehr comichaft. Ne? Also man kann sich das gezeichnete Vorbild im Grunde sehr gut vorstellbar, sowas. Ja. Weil es halt total überzogen ist.
Ich hätte mich so ein bisschen gewundert, die holen so weit aus, dass die dann so den kleinen Finger treffen können. Das habe ich die ganze Hand
abgeschlagen. Ja, mit dieser Klinge, ne?
Ja, genau. Aber ja gut, aber das ist eben so im Film.
Ja, und comicartig geht es jetzt auch weiter. Wir sind nämlich jetzt im Krankenhaus und da haben wir hier einige Krankenschwestern, die mit so gelber Flüssigkeit hantieren. Das sieht so ein bisschen aus, wenn man irgendwo in so einem Horrorlabor.
So Reanimator, dachte ich.
Ja, irgendwie sowas ganz
jetzt gleich kommt Herbert West rein, um zur Stippvisite.
Ja, zum Nähen, zum Annähen.
Ja, genau. Ja.
Und die Kamera zoomt jetzt langsam zurück und wir sehen Sam und Reno auf dem Boden Backgammon spielen. Beiden fehlen die Arme und Beine, Ritter der Kokosnuss. Die Spielfiguren bewegen sie mit ihren Nasen. Sie befinden sich abermals im Wettkampf. Oder vielleicht auch immer noch. Ja. Reno brüstet sich jetzt damit, dass ihm das Glück noch nie verlassen hat. Und Sam sagt, okay, komm, dein rechtes Ohr. Ja, das Einzige, was sie auch können, ist beißen oder aber die Spielfigur mit der Nase verschieben. Und das ist schon ein lustiges Bild. Ich hatte mir jetzt so gedacht, so wird es vielleicht irgendwann mit Trump und Musk auch mal enden.
Wenn wir Glück haben.
Ja.
Die eigentliche Folge ist zu Ende. Wir sehen, wie bei jeder Tales from the Crypt-Folge, jetzt wieder unseren Crypt-Keeper. Der hat zwar einige Finger in der Bratpfanne liegen, also macht sich gerade so ein bisschen was zu essen und zudem auch noch macht er so ein bisschen Witz über die Verstümmelung der beiden, dass sie wohl beide mittlerweile auf dem Zahnfleisch gehen. Das ist schon ein bisschen lustig. Essen ist fertig, ruft er dann und diese Tales from the Crypt-Folge ist vorbei.
Ja, eine schöne Folge über Leute, die einfach auch nicht nachgeben wollen. Ne?
Ja. Ja, immer der Beste sein, immer der Erste sein, höher, schneller, weiter. Der Zweite ist immer der Verlierer.
Und es scheint auch vollkommen egal zu sein, in deren Geistern, dass ihnen dann ja dadurch auch immer was genommen wird. Ne?
Ja. Ja, schöne Folge. Kann man sehr viel reininterpretieren. Steckt viel Wahres, glaube ich, auch, was so die Hackordnung im wahrsten Sinne des Wortes in der Gesellschaft betrifft, drin. Ja, mir hat's wirklich gut gefallen, die Folge.
Ja, sie ist halt auch irgendwie so schön konzentriert, wirklich nur auf diese beiden Leute, die sich eigentlich nur in einem Raum befinden.
Das ist ein Kammerspiel eigentlich. Ne?
Genau, ein schönes Kammerspiel. Das ist halt sowas, was halt auch in einem größeren Rahmen wirklich nur schwer stattfinden kann, als Film jetzt. Und deshalb fiel mir da eben halt sowas wie Torture Porn ein. Ja, das ist einfach prädestiniert für diese Kurzfilme. Deshalb, ich weiß nicht, wie das mit, ich habe noch nie ein Original Tales from the Crypt Comic gelesen, wo es dann quasi eine Adaption nachher zu gibt, um das mal zu vergleichen so. Aber ich
ja,
finde,
kann
dieser,
gut vorstellen, ne? Dass es sehr gut adaptiert werden kann. Also dass es sehr gut in Comicform so existieren kann, meine ich.
Genau. Ja, schöne Folge.
Ja, sind wir durch.
Genau.
Mit den kleinen Tales from the Crypt Happen.
Genau, der kleine Happen für zwischendurch. Ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal bei einer weiteren Gazette wieder.
Ja.
Hier auf Antenne Traumstadt. Liked uns, abonniert uns, kommentiert uns, spendet uns ein bisschen was, wenn ihr wollt. Oder lasst all das sein. Habt einen schönen Resttag. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.